vermute mal, der eine oder andere unter euch war irgendwann mal in deinem Leben wirklich froh, dich geirrt zu haben. Vielleicht warst du einfach sicher, dass irgendetwas nicht klappt, was du vorhattest. Vielleicht warst du überzeugt, dass eine bestimmte Person etwas nicht zusagt, was du wolltest. Vielleicht warst du von einer heftigen Diagnose mal überzeugt. Und dann stellte sich heraus, es ist nicht der Fall, es war nicht der Fall. So geht es dem Zacharias hier. Er ist in diesem Moment, als er diese Worte spricht, er ist richtig froh, sich geirrt zu haben. Er ist einer von zwei sehr unterschiedlichen Personen, die ersten Kapitel von dem Lukas-Evangelium uns miteinander vergleichen lässt. Die Maria, von der wir letzte Woche gehört haben. Sie ist zumindest allem Anschein nach ein richtig normaler Mensch. Sie hat keine große Plattform, sie hat keinen großen Einfluss auf die Gesellschaft, in der sie lebt. Es gibt nichts, was sie wirklich als historisch wichtige Persönlichkeit ausmachen würde. Der Zacharias hingegen, der ist mal anders. Der gehört wirklich zur Elite von dieser Gesellschaft. Er ist Priester. Er hatte mal sogar das Glück, in Jerusalem, in dem prächtigen Tempel, Räucherwerk darzubringen. Er ist angesehen. Es steht im ersten Kapitel, dass er als einen gerechten Mann bekannt ist. Ihm gebührt von allen Seiten mindestens Respekt, sogar Bewunderung. Und diese zwei Menschen, der eine normal, der andere außergewöhnlich, die sind miteinander tatsächlich verbunden, und zwar durch Heirat. Die Elisabeth, die Frau von Zacharias, ist eine ältere Verwandte der Maria. Aber was sie auf viele wichtigere Art und Weise verbindet, ist eine gemeinsame Erfahrung, die sie in diesem ersten Kapitel haben. Und zwar beide sind dem himmlischen Boten Gabriel begegnet. Beide haben von diesem Engel eine Geburtsankündigung bekommen. Ihre Reaktionen waren eigentlich einigermaßen ähnlich miteinander. Die Leute damals, es ist gut, dass wir uns daran erinnern manchmal, die wussten, wo Babys herkommen. Maria wusste das. Und sie stellte verständlicherweise die Frage, wie kann das sein? Ich habe noch nie das Notwendige gemacht, hatte das ehrlich gesagt auch noch nicht vor. Zacharias, der wusste ebenfalls, unter welchen Umständen Kinder zur Welt gebracht werden können. Und er fragte, Gabriel, was für eine Zusicherung kannst du mir hier geben? Eigentlich ist für mich und vor allem für meine Frau Elisabeth das Thema doch schon vorbei. Und es gibt zwei unterschiedliche Reaktionen von Seiten Gabriels. Gabriel ermutigt die Maria. Er bestätigt, dass das passieren wird und dass für Gott nichts unmöglich ist. Sogar, dass eine Jungfrau schwanger wird, was noch nie in der Weltgeschichte passiert war. Aber Zacharias weist da ziemlich scharf zurück. Und er bekommt seine Zusicherung, er bekommt seine Garantie, dass das passieren wird. Und das ist zugleich eine Strafe. Er wird nicht mehr reden können, bis dieses Versprechen in Erfüllung geht. Warum? Schlicht und einfach, weil der Zacharias eigentlich hätte besser wissen müssen. Das ist nicht das erste Mal, dass sowas in der Weltgeschichte passiert. Gott hat genau dieses Wunder mal getan. Und zwar mit der Sarah, mit der Frau Abrahams, dem Vater von dem Volk. Sie wurde mit 90 Jahren zum ersten Mal Mutter. Das kann passieren durch Gottes Kraft und das ist mal passiert. Und dem heiligen Engel Gottes unter den Umständen nicht zu glauben, wenn Gabriel dir im heiligen Tempel erscheint und ein Wunder ankündigt, das schon mal geschehen ist, von dem du seit der Kindheit weißt, ist eine Frechheit, ihm nicht zu glauben. Und so trägt Zacharias 9 Monate lang dieses Zeichen von seinem Unglauben, von seinem Mangel an Vertrauen auf den Gott, dem er eigentlich für sein Volk dient. Bis jetzt, wo das Kind da ist. Und das, was Zacharias für zu gut, um wahr zu sein gehalten hat, das ist jetzt Wirklichkeit. Und er darf sich freuen, dass er mit seinen Zweifeln nicht recht hatte. Er bestätigt Gabriels Worte. Er gibt dem kleinen Kind den Namen, den Gabriel 9 Monate früher genannt hat, Johannes. Und die Strafe ist beendet und er kann wieder reden. Und was sagt er? Nun, was aus seinem Mund jetzt kommt, das ist der Lobpreis, den er eigentlich sofort nach seinem Gespräch mit dem Engel hätte sprechen müssen. Und sein Lied läuft über 12 Verse in unseren Bibeln, besteht grammatisch aber aus genau 2 Sätzen. Und wir wollen diese Sätze uns einen nach dem anderen anschauen. In dem ersten geht es um das Horn des Heils, das Gott nun aufrichtet. Und in dem zweiten geht es um den Propheten des Höchsten, der das Neugeborene werden soll. Also erstens das Horn des Heils in den Versen 68 bis 75. Und du kannst diese ersten 2 Verse, 78, 79, unmöglich wirklich verstehen, wenn du nicht wie Zacharias mit der hebräischen Bibel, das was wir das Alte Testament nennen, vertraut bist. Muss ein bisschen bibelfest sein. Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels. So ein Satz, das kommt immer wieder vor, überall im Alten Testament. Und dieses Wort gepriesen, das heißt eigentlich gesegnet. Es ist dasselbe Wort, wie wenn Gott die Menschen oder ein Mensch einen anderen segnet, einem Segen zuspricht. Und das bedeutet wirklich mehr als ein netter Wunsch. Das ist ein Versprechen, eine Verheißung von Gutem für diese gesegnete Person. Aber Gott braucht doch keine Segnung von den Menschen, oder? Wie könnte man eigentlich so vermessen sein, Gott segnen zu wollen? Aber das passiert immer wieder. Und das ist kein Ausdruck von Vermessenheit, das ist ein Ausdruck vom Glauben. Man glaubt, man vertraut darauf, dass unser Lobpreis, alles Gute, was wir über Gott sagen oder zu ihm sagen, ihm wirklich gefällt und sogar seinen Zwecken dient. Er freut sich darüber. Und wenn man sagt, dann gesegnet oder gepriesen sei der Herr, ist das wirklich eine Zusammenfassung von allem Guten, was man ihm sagen kann oder über ihn sagen kann. Lob und Dank und Zeugnis und Bekenntnis, alles, was ihm gebührt. Aber genauso wichtig ist es zu wissen, wann in der Heiligen Schrift man sowas sagt, unter welchen Umständen. Die Beispiele sind, wie gesagt, viel zu viele, um sie alle zu nennen. Aber hier einmal nur eins, ein besonders berührendes. Und ihr könnt darüber im Buch Ruth im Alten Testament lesen. Die Naomi, die ihren Mann und ihre beiden Söhne in einem fremden Land verloren hatte, sodass sie dann quasi als lebendige Tote galt, hatte durch ihre Schwiegertochter Ruth, eine Fremde, nun einen Enkel bekommen, durch den ihre Stammlinie wieder auferweckt werden konnte. Aus den Toten, wirklich. Und als dies geschehen ist, sagte man, also ihre Nachbarn, gepriesen sei der Herr, der dir, Naomi, zu dieser Zeit einen Löser nicht versagt hat. Sein Name werde gerühmt in Israel. Gepriesen sei der Herr. Und das ist das Muster. Das ist das Muster. Man spricht gepriesen, gesegnet sei der Herr, wenn Gott gezeigt hat, dass er seine Leute nicht vergessen hat, noch im Stich gelassen hat. Und genau das meint auch Zacharias hier und jetzt in diesem Moment. Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat sein Volk besucht und ihm Erlösung bereitet. Und dieses Wort besuchen hier, das meint nicht bloß, dass Gott vorbeischaut auf einen Kaffee oder sowas, ja. Dieses Wort wird viel häufiger in der Bibel mit Heimsuchen übersetzt. Und man kann das positiv oder negativ verstehen. Gott sucht die Menschen, den Menschen ihre Sünden heim. Er bestraft sie. Oder positiv, Gott gibt auf sein Volk Acht. Er kümmert sich um sie. Und kein bibelfester Jude aus dieser Zeit hätte diese beiden Wörter in einem Satz hören können. Besuchen und Erlösung. Ohne an ein ganz bestimmtes Ereignis zu denken. Und zwar die Befreiung Israels aus Ägypten. Der Patriarch Josef, der das Volk, seine Verwandten nach Ägypten gebracht hatte. Er hat auf seinem Sterbebett prophetisch versprochen, Gott wird euch gewiss heimsuchen, dieses Wort, und euch aus diesem Land hinaufführen in das Land, das er Abraham, Isaak und Jakob zugeschworen hat. Und dann hunderte Jahre später schickte Gott Mose zurück nach Ägypten, woher er geflohen war. Und zwar mit folgender Botschaft: Ich habe genau Acht gegeben. Wieder dieses Wort besuchen, heimsuchen, Acht geben. Ich habe genau Acht gegeben auf euch und auf das, was euch in Ägypten geschehen ist. Und dann erklärt er seine Absicht weiter. Ich will euch aus der Knechtschaft erretten und will euch erlösen durch einen ausgestreckten Arm und durch große Gerichte. Zacharias macht schon mit diesem ersten Satz ganz klar, auch wir, Leute, auch wir, hier und heute, wir sind wie unsere Vorfahren, Sklaven und Gefangenen. Und wir warten seit Jahrhunderten auf Hilfe, wie damals in Ägypten. Aber jetzt denkt Gott wieder an uns. Jetzt kümmert er sich, jetzt greift er ein. Jetzt befreit er uns, endlich. Wie wird Gott das machen? Er richtet ein Horn des Heils in dem Haus seines Knechtes Davids auf. Vers 69. Was heißt das denn eigentlich? Wenn du meine Kinder so ein bisschen fragst, was ihre tollen Erinnerungen sind aus dem Jahr, also jetzt vor ein paar Jahren, dass wir in Fort Worth im US-Bundesstaat Texas verbracht haben, würden sie vielleicht einen Tag nennen, an dem wir die Stockyards, also das ist das Viehhofviertel von Fort Worth, besucht haben. Und dort sieht man überall Longhorn-Rinder. Und es ist echt beeindruckend. Also länger als das sind die Hörner auf diesen Biesten. Und das ist das Bild. Ja, das Bild von einem Horn, von einem Ochsen oder von einem Widder. Ja, das macht das Tier stark, das macht es kampffähig. Aber es macht es auch irgendwie schön. Es verleiht Würde. Und es ist tatsächlich so. So ein Longhorn, das ist ein Symbol von Texas, auf jeden Fall von Fort Worth. Und dieses Horn ist ein Horn des Heils. Und Heil bedeutet schlicht und einfach Rettung aus der Not. Stärke und Macht mit einem Zweck zur Hilfe für das Volk werden sie ausgeübt. Es bedeutet Rettung aus der Not, die aus dem Königshaus Davids kommt. Und dieses Königshaus, gegründet von dem großen König und Retter David, regierte über 400 Jahre lang in Israel und dann Juda. Aber bereits länger her als das, fast 600 Jahre vor Zacharias Zeit, endete diese Herrschaft. Ganz dramatisch, ganz traumatisch, als das babylonische Reich das Königreich Juda eroberte. Und David hatte nach wie vor viele Nachkommen. Aber seitdem waren diese bestenfalls Hofleute oder Beamte in fremden Reichen. Keiner wurde selbst zum König von Juda. Aber jetzt ändert sich alles. Ein Nachkomme, ein Erbe von König David wird diese Rettung bewirken. Genau wie die heiligen Propheten, Vers 70, vorausgesagt hatten. Zum Beispiel der Jeremia. Er sprach, siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da werde ich dem David einen gerechten Spross erwecken. Der wird als König regieren und weise handeln und wird Recht und Gerechtigkeit schaffen auf Erden. So zusammengefasst, was Zacharias hier weissagt, das entspricht der tiefsten Sehnsucht von seinem Volk. Man muss das hören und sagen, wir werden wieder zu dem, was wir einst waren. Wir werden wieder zu dem, was wir eigentlich immer sein sollten. Gottes Volk wird frei sein, nicht mehr durch die Gottlosen unterdrückt. In Vers 71. Es wird ein für allemal wissen, dass Gott kein einziges Versprechen, das er je gemacht hat, vergessen hat. In Versen 72, 73. Und das heißt wiederum, dass das Volk sich nie wieder fragen muss, ob Gott wirklich so ist, wie er in den alten Geschichten dargestellt wird. Keine Frage mehr, keine Unsicherheit mehr. Das Ergebnis von dieser Befreiung und Bestätigung von Gottes ewiger Güte und Liebe wird sein, dass sein Volk seinem Gott dienen kann. Versen 74 und 75. Was bedeutet das, dass sie ihm jetzt dienen können? Einerseits, dass es von außen keine Verhinderung mehr gibt, dass niemand sich mehr einmischen wird oder können wird, um Gottes Volk zu verhindern, ihm zu dienen. Aber andererseits heißt es, dass das Volk von sich aus fähig sein wird, Gott zu dienen, das zu tun, was ihm gefällt. Das Volk wird heilig sein. Das Volk wird gerecht sein. Das Volk wird Gottes Willen erkennen und verstehen und auch tun. Das bedeutet es, dass Gott sein Volk besucht und erlöst und ein Horn des Heils aufrichtet. Den zweiten und kürzeren Satz dann in Versen 76 bis 79 spricht Zacharias prophetisch direkt zu seinem winzigen neuen Sohn. Dieser kleine Johannes, dieses Baby, soll als Prophet des Höchsten bekannt sein. Vers 76. Dieser Johannes, der wird eine Botschaft direkt von Gott, dem Herrn, bekommen, die er dann seinem Volk vermitteln wird. Gott kümmert sich um Israel und er wird sie durch seinen König erlösen. Zunächst aber gibt es eine Aufgabe. Man muss seine Wege bereiten, man muss die Weichen stellen irgendwie. Aber wie? Was macht der Prophet? Vers 77. Er soll dem Volk Erkenntnis des Heils geben. Und was für Heil sollen sie jetzt erkennen? Was für eine Rettung wird das sein? Was wird das Horn bewirken? Es ist Rettung durch die Vergebung ihrer Sünden. Und das wirft ein ganz neues Licht auf die ganze Weissagung. Bisher war die Rede immer wieder von was? Von Befreiung, von den Feinden, Befreiung von Hass und von Furcht. Und was hat das denn alles mit Sündenvergebung zu tun? Das ist ganz nett, natürlich, wenn einem vergeben wird. Es ist nicht so, dass ihnen die Sünden zuerst vergeben werden müssen, bevor Gott eingreift. Es ist keine Voraussetzung, sondern die Vergebung, die ist zugleich das Heil, das hier angekündigt wird. Und das heißt umgekehrt, dass die Feinde, von denen das Volk befreit werden muss, die sind nicht in erster Linie die Römer, die das Land besetzen. Auch nicht der böse König Herodes. Auch nicht die korrupten Priester oder die Zöllner oder wer auch immer, die man für üblich Feind nennen würde. Vielmehr muss das Volk von Feinden befreit werden, die seine Schuld vor Gott ausnutzen, um sie zu versklaven. Wie geht das? Stell dir mal vor, du weißt, dass du vor Gericht stehen musst. Und du weißt auch, dass du es auf keinen Fall verdient hast, freigesprochen zu werden. Was sind deine Optionen? Grundsätzlich gibt es zwei. Entweder du läufst davon, du wirst flüchtig, du versuchst das Gericht ganz zu vermeiden. Oder zweitens, wenn du die Mittel hast, kannst du einen tollen Anwalt engagieren und hoffen, dass er den Richter überzeugen kann, dass du doch recht hast. Oder wenigstens, dass dein Verbrechen gar nicht so schlimm war eigentlich. Und unsere wirklichen geistlichen Feinde, vor allem der Satan selbst, die bieten beide Optionen gern an. Sie ermutigen uns, andere Mächte zu finden, denen wir dienen können, damit wir Gottes Herrschaft und seinem Gericht nicht verantworten müssen. Oder sie helfen uns genauso gern, uns einzubilden, dass wir selbst unsere Fehler und unsere Mangel und unser böses Tun irgendwie selber ausgleichen könnten oder wenigstens so beschönigen, dass Gott uns annehmen wird oder sogar muss. Beides ist im Angebot, aber nicht gratis. Wie Bob Dylan mal gesungen hat, you're gonna have to serve somebody. Wer auch immer du bist, du musst immer jemandem dienen. Und die Frage ist nicht, ob du das tust, sondern wem nur. Alles, was dir Leben und Freiheit und Glück ohne Gott verspricht, das ist dein Meister. Und es wird immer, immer mehr von dir fordern. Es wird nie genug sein. Oder wenn du versuchst, aus eigener Kraft vor Gott bestehen zu können, dann wirst du deine Fehler und dein Versagen immer mehr zu vertuschen versuchen oder zu verdrängen, bis du irgendwann einfach selbstzufrieden und völlig realitätsfremd dastehst. Und das bedeutet auch alles andere als Freiheit. Und beide Möglichkeiten, sie berauben dir die Möglichkeit, die Beziehung zu dem Einzigen, der dich wirklich kennt. Zu dem Einzigen, der dich wirklich liebt und der dein Dienen wirklich verdient. Seht ihr, diese Sündenvergebung, die Johannes als Prophet verkündigen soll, ist so unglaublich viel mehr, als wenn einfach Gott nur sagen würde, ja, passt schon, ist schon gut. Nein, unsere Sünden vergeben zu bekommen, auf Gottes eigene Kosten, das bedeutet so viel wie die Errettung aus Sklaverei, aus einem ewigen, vergeblichen Teufelskreis. Und ich meine das ganz wörtlich. Es bedeutet den Sieg, den wir am dringendsten nötig haben. Und dementsprechend beschreibt Zacharias diese Rettung als den Tagesanbruch nach einer dunklen, dunklen Nacht. In Versen 78 und 79. Die Sonne wird nun aufgehen. Und ohne Zweifel werden die Hörer an das Buch Maleachi erinnert, wo wir die Textlesung gehört haben. Und es steht: Euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen und Heilung wird unter ihren Flügeln sein. Und das heißt, was Gott tut, indem er den König aus Davids Stammlinie zu dem Volk sendet, das bedeutet ein Ende zu aller Schuld und Scham, zu Todesangst, zur Befremdung von Gott. Der Kerker wird aufgemacht und die Gefangenen, sie dürfen auf freiem Fuß im Sonnenlicht stehen. Und diese Befreiten, sie werden, sagt Zacharias, Vers 79, werden den Weg des Friedens gehen. Sie werden nun so leben können, wie es Gott gefällt. Sie werden in Frieden mit ihm leben und deshalb auch in Frieden miteinander und mit der Welt, die Gott geschaffen hat. Und das soll, das habe ich nicht übersprungen, das soll alles, Vers 78, um der herzlichen Barmherzigkeit unseres Gottes willen und auch dadurch. Und überseht das nicht. Auf der einen Seite wegen seiner Barmherzigkeit und auf der anderen Seite durch seine Barmherzigkeit. Das Warum und das Wie der Errettung, die sind eins. Warum rettet uns Gott? Weil er sich als den Barmherzigen offenbaren will. Wie rettet uns Gott? Indem er sich als den Barmherzigen offenbart. Herzliche Barmherzigkeit, diese Phrase, es ist gut übersetzt, aber im Griechischen ist der Ausdruck etwas anschaulicher, sagen wir mal. Wenn du tiefes Mitleid oder Mitgefühl mit jemandem hast, ja, oder wenn du eine tiefe Zuneigung zu jemandem fühlst, wenn du sogar in jemanden verliebt bist, wo fühlst du das? Ja, siehe, es ist im Bauch. Und der griechische Ausdruck ist tatsächlich Darm der Barmherzigkeit, Eingeweide der Barmherzigkeit. Deswegen, klar, Gott hat keinen Verdauungstrakt, das glauben wir nicht. Aber das Bild verdeutlicht tatsächlich eine tiefe Wahrheit. Gottes Liebe, sein Wille, Menschen für sich zu retten und sie ein neues, unendliches Leben zu schenken, und zwar mit ihm, das ist, wie wir es sagen würden, von Herzen. Er meint das. Gott ist nicht gleichgültig uns gegenüber, uns armen Sündern. Er rettet uns nicht widerwillig. Er ist auch nicht kühl und berechnend. Er ist nicht selbstsüchtig, wenn er das tut. Mit allem, was er ist, will er das Beste für die, die auf ihn vertrauen. Das wird die Botschaft seines Propheten Johannes sein. Wir haben letzte Woche bedacht, dass der Lobpreis von Maria, das, was wir vielleicht als das Magnificat kennen, dass das revolutionäre Anbetung ist, die Gott dafür lobt, dass er die Niedrigen erhöht. Der Lobpreis des Zacharias hier, das ist priesterliche Anbetung, die Gott dafür lobt, wie er seinem Volk Erlösung schafft. Zacharias spricht von einem König, das Horn des Heils, das das Volk retten wird. Er spricht von einem Propheten, seinem Sohn Johannes, der dieser Rettung den Weg bereiten wird. Aber er spricht ja scheinbar gar nicht von seinem eigenen Beruf, der auch wirklich wichtig war, von einem Priester, der dem Volk helfen wird. Aber in diesem Lied steckt wirklich ein großes Geheimnis. Das kommende Horn des Heils wird zwar ein König sein, aber viel, viel mehr als das. Er wird die Feinde nicht an der Spitze einer Armee besiegen, nicht mit Schwert und Speer in der Hand. Er wird siegen. Wie? indem er Vergebung von Sünden nicht nur ankündigt wie Johannes, sondern selbst bewirkt. Und das wird auch eine priesterliche Aufgabe sein. Wie damals, als Gott sein Volk in Ägypten heimgesucht, besucht und erlöst hat, wird unschuldiges Blut wie das von dem Passahlamm zwischen dem Volk und Gottes Strafgericht stehen. Wie in der Geschichte Abrahams, bei dem Anlass, zu dem Gott verheißen hat, durch deine Nachkommen werde ich alle Nationen der Welt segnen, wird das Opfer ein erstgeborener Sohn sein. Ein Sohn, der gehorsam wird bis zum Tod. Aber der König, er wird nicht einen anderen opfern für sein Volk, sondern sich selbst. Er wird sein unschuldiges Blut vergießen lassen. Er wird seinem Vater gehorchen und den Glauben Abrahams bestätigen. Und er wird auferstehen und mit diesem Blut in den Himmel hinauffahren, in die Realität, von der der Tempel in Jerusalem, so prächtig er auch war, nur ein Schatten gewesen ist. Er wird in Gottes Gegenwart treten und sein Volk dort freisprechen lassen. Das, ihr Lieben, das ist Jesus Christus. Er ist der Nachkomme Davids, der der echte König Israels ist. Aber David kannte einen anderen, ein anderes Horn des Heils. Er schrieb in Psalm 18, mein Gott ist das Horn meines Heils. Jesus stammt zwar von David, aber er ist selbst unendlich größer als David. Er ist, wie Johannes auch, ein Prophet, der das Volk zur Umkehr und zum Glauben rufen und Wunder tun wird. Aber Jesus ist auch selbst der Herr, vor dessen Angesicht der Prophet Johannes gehen und dem er den Weg bereiten wird. Und er ist der Priester, der sein eigenes, unendlich wertvollen Leben hingibt und der im himmlischen Heiligtum für sein Volk auf ewig eintritt. Und von ihm sind wir alle hier und heute dazu gerufen, mit Zacharias sagen zu können, gepriesen, gepriesen, gesegnet sei der Herr unser Gott. Wenn du schon Christ bist, ist das ein Ruf an dich. Nimm dir Zeit, heute dich daran zu erinnern, für was alles du Gott zu preisen, ihn zu segnen hast. Was ist dir schon mal vergeben worden? Wovon bist du befreit worden? Nenne diese Dinge konkret im Gebet vor ihm. Woran in deinem Leben kannst du Gottes herzliche Barmherzigkeit erkennen? Aber erinnere dich auch, dass du nicht nur von etwas, sondern für etwas erlöst worden bist. Wo musst du noch von Furcht befreit werden? Zweifelst du noch, ob du wirklich bei Gott aufgenommen, willkommen bist? Denke daran, wer Jesus ist. Lass dich von Gottes unzerbrechlicher Liebe erneut überzeugen. Wie würde echte Heiligkeit und Gerechtigkeit in jedem Bereich deines Lebens aussehen? Denke daran, wer Jesus ist, sodass du die Schönheit von seinem Leben, von einem Leben in ihm überzeugt bist. Diese Schönheit erkennst, dich danach sehnst, das anstrebst. Und frag dich, wo führt für dich der Weg des Friedens hin? Wo gibt es Möglichkeiten, dass du dazu dienen könntest, Beziehungen zu heilen, da wo du bist? Wie kannst du anderen zeigen, durch Wort und Tat, was der Frieden mit Gott wirklich bedeutet? Wie kannst du ihnen zeigen, dass dein Gott wirklich gepriesen, gesegnet ist? Wenn du da bist und auch kein Christ bist, hier mal einen Vorschlag, dass du dir heute ein paar Fragen stellst. Erstens, wer sind deines Erachtens die Feinde, die dich noch unterdrücken? Und damit meine ich nicht unbedingt nur die Personen, die dich verletzt haben. Nein, was sind die Teufelskreise, in denen du steckst? Was ist die Finsternis in deinem Leben, die du vielleicht versuchst, meistens zu ignorieren, aber es nicht immer kannst? Und dann zweitens, wenn du das mal erkennst, stell dir die Frage, wo suche ich Frieden? Wo suche ich Frieden und Freiheit mitten in dieser Finsternis? Wo suche ich Erlösung? Wie würde es für dich aussehen, wenn in dieser Finsternis Licht scheinen würde? Was auch immer du Stand heute glaubst, hat der Heilige Geist Gottes, der durch Zacharias gesprochen hat, eine ganz klare Antwort. Und zwar Jesus Christus, der Retter, in dem als König und Prophet und Priester das Angesicht Gottes über dich leuchten kann und wird. Ihm sei alles Lob und alle Ehre auf ewig. Lass uns einen kurzen Moment der Stille nehmen und dann gleich auf diese Botschaft, auf Gottes Wort antworten und uns auf das Abendmahl vorbereiten durch das nächste Lied. Wir werden still.